Wir alle kennen Stimmungsschwankungen. Ein stressiger Morgen kann uns den ganzen Tag verderben und ein schöner Abend plötzlich alles wieder leichter machen. Unsere Stimmung verändert sich ständig, das ist normal. Gefühle reagieren auf das, was wir erleben. Doch was passiert, wenn Gefühle nicht nur schwanken, sondern regelrecht explodieren? Wenn Emotionen innerhalb Sekunden kippen, Beziehungen extrem intensiv werden und gleichzeitig immer wieder zerbrechen? Wenn Betroffene das Gefühl haben, sich selbst kaum regulieren zu können? Dann kann dahinter eine Borderline-Persönlichkeitsstörung stecken. Was genau das bedeutet, wie sich diese Erkrankung anfühlt, wer betroffen ist und warum das Thema oft missverstanden wird, darüber sprechen wir heute. Und damit herzlich willkommen im Psychoversum, dem Podcast der Psychiatrie Baselland. Ich bin Nadja Hugle, Podcast-Host vom Psychoversum und moderiere durchs Gespräch. In jeder Folge beschäftigen wir uns mit Themen der psychischen Gesundheit, sprechen mit ExpertInnen der PBL und versuchen, die Fragen zu klären, die uns alle bewegen. Auch wenn wir mit Fachpersonen sprechen, richtet sich dieser Podcast an alle, die mehr über psychische Gesundheit erfahren möchten, ganz ohne Vorkenntnisse. Als Experte ist heute Lucius Heidrich anwesend. Lucius, schön, dass du heute hier bist. Möchtest du dich selbst einmal kurz vorstellen?
Ja, danke, Nadja. Schön, dass ich hier sein kann. Ja, ich bin psychoanalytischer Psychotherapeut, Gruppenanalytiker und arbeite hier in der PBL als psychologischer Leiter der Station für Menschen mit Identitäts- und Beziehungsstörungen A5 in Liestal. Und außerdem biete ich im Zentrum für psychische Gesundheit in Binningen eine ambulante Gruppe an. Und außerdem arbeite ich auch noch in einer eigenen Praxis als Psychotherapeut. Mein Interesse galt schon immer Menschen mit Identitäts- und Beziehungsstörungen oder auch Persönlichkeitsstörungen und Essstörungen. Das ist so mein Fachgebiet und ich fand das schon interessant. Bevor ich das in der PBL gemacht habe, war ich in der UPK in Basel.
Lass uns über Borderline sprechen. Borderline bedeutet übersetzt eigentlich Grenzlinie. Früher verstand man darunter eine Art Grenzbereich zwischen Neurose und Psychose. Heute gilt es als eigenständiges Störungsbild mit emotionaler Instabilität und Identitäts- bzw. Beziehungsproblemen als Kernmerkmalen. Menschen mit Borderline erleben Gefühle oft viel intensiver als andere. Freude, Angst, Wut oder Verzweiflung können innerhalb kürzester Zeit wechseln. Viele Betroffene beschreiben das wie eine emotionale Achterbahnfahrt, nur dass man nicht einfach aussteigen kann. Und ich glaube, allein dieses Bild macht schon deutlich, wie anstrengend und erschöpfend das sein muss. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie Betroffene den Alltag mit dieser Störung konkret erleben?
Ja, Betroffene erleben zum Beispiel, dass sie von starken Emotionen wie zum Beispiel Wut oder auch Angst überwältigt werden, wobei sie manchmal nicht verstehen können, woher das kommt. Die Auslöser können für Außenstehende ganz kleine Ereignisse sein, wie zum Beispiel, dass eine Freundin zu spät zu einem Treffen kommt. Und das löst dann ein starkes Gefühl von Verlassensein aus. Also es reaktiviert eigentlich diese frühen Erfahrungen, die sie eigentlich haben. Und das führt dann, je nachdem, zu Wutanfällen oder auch zum Drang, sich selbst etwas anzutun oder zu verletzen.
Was sind denn typische Symptome einer Borderline-Persönlichkeitsstörung?
Ja, so ganz typisch ist die emotionale Instabilität und die ist dann auch verbunden mit instabilen Beziehungen. Und diese Beziehungen sind dann immer sehr stark von einem starken Auf und Ab gekennzeichnet. Und was auch ganz typisch ist, ist die unsichere Identität. Deshalb ja auch unsere Bezeichnung Identitäts- und Beziehungsstörung, oder? Und auch typisch ist, dass es dann zu dysfunktionalen Bewältigungsstrategien kommt, also wie Selbstverletzung, Suizidalität oder Konsum von Drogen.
Welche Rolle spielen dabei diese starken Stimmungsschwankungen?
Ja, das sind sehr typisch und ist auch so ein Kernsymptom der Störung, die ganz korrekt heißt emotional instabile Persönlichkeitsstörung Borderline-Typ, sehr komplizierter Name. Aber da sieht man schon, dass die emotionale Instabilität ganz zentral ist. Und es ist eben noch nicht ungewöhnlich, dass zum Beispiel eine Patientin am Vormittag einen Suizidversuch gehabt hat. Am Nachmittag kann sie ganz gemütlich und fröhlich Karten spielen. Und abends hat sie wieder eine Panikattacke, wie aus dem Nichts kommt.
Viele Menschen denken bei Borderline ja auch sofort an Selbstverletzung. Ist das tatsächlich auch ein zentrales Merkmal?
Ja, Selbstverletzungen kommen tatsächlich oft vor, aber auch nicht immer, also während einer Erkrankung. Aber sie kommen bei vielen Patientinnen und Patienten vor aber ist überhaupt nicht ein alleiniges Merkmal, das es für die Diagnose der Persönlichkeitsstörung braucht. Sie sind oft eine Ausdrucksform von emotionalen Überforderungen und dienen zum Spannungsabbau oder auch zur Selbstbestrafung oder um sich einfach überhaupt wieder zu spüren. Zum Beispiel, wenn man dissoziiert, also wenn man so neben sich steht und sich selbst gar nicht mehr spürt, und dann ist das wie so eine Möglichkeit, wieder zurückzukommen.
Du hast es vorhin schon gesagt, Identitäts- und Beziehungsstörungen. Wie erleben Betroffene konkret zwischenmenschliche Beziehungen?
Also man kann sagen, sehr intensiv. Intensiv als vielleicht andere Menschen, weil es mit mehr Hoffnung und auch mit mehr Ängsten verbunden ist. Und das ist auch etwas, was für mich den Reiz macht, mit Menschen mit Borderline zu arbeiten, dass sie Beziehungen eben zu sich selbst und zu anderen sehr unsicher sind und sie oft große Ängste haben, nicht gemocht oder eben abgelehnt zu werden, haben die Menschen auch sehr starke Antennen ausgebildet, um wahrzunehmen, ob jetzt jemand Freund oder Feind ist. Und diese Einschätzung, ob jemand jetzt eben Freund oder Feind ist, passiert, vor allem wenn sie unter Druck sind, in einem Schwarz-Weiß-Muster. Das heißt, dann ist jemand mal ganz toll und man idealisiert die Person und hat totales Vertrauen und dann kommt je nachdem nur eine kleine Störung und dann bricht das ganze Bild zusammen und die Beziehung wird teilweise auch sehr impulsiv dann beendet.
Und woher kommt diese Verlustangst, also die Angst davor, verlassen zu werden?
Das entspricht oft frühen Beziehungserfahrungen, die diese Menschen geprägt haben, dass sie Bezugspersonen gehabt haben, die ihnen wenig Sicherheit bieten konnten. Und die Betroffenen haben viel Unsicherheit, Vernachlässigung oder auch teilweise Angriff, also was ganz oft vorkommt, zum Beispiel auch Mobbing, also nicht nur die Eltern oder Geschwister, sondern eben auch in der Schule haben sie solche Dinge erlebt. Und eine Beziehung im späteren Leben, aber auch natürlich als Kind oder als Jugendliche, die versprechen halt Halt und dann wird sehr oft wie daran geklammert, auch noch im Erwachsenenalter. Und weil sonst so ein Gefühl von Selbstverlust entstehen könnte, also wer bin ich ohne die andere Person überhaupt? Ja, ich brauche unbedingt jemanden.
Wenn wir uns das Selbstbild anschauen der Betroffenen, Borderline wird ja oft als instabil beschrieben, betrifft das dann auch das Selbstbild?
Genau, also eben das eine ist, was wir jetzt gerade besprochen haben, die Beziehung, und das andere ist halt eben die Identität und Identitätsstörung, wie wir auch sagen. Und das Selbstbild von Menschen mit Borderline ist eben oft sehr widersprüchlich. Also da kommen Bilder vor von manchmal, ich bin ganz toll, und dann wieder, ich bin eigentlich der letzte Mensch. Und ist auch sehr abhängig von Beziehungen, also dass man sich eben mit einer Person so erlebt und mit der anderen ganz anders, vielleicht mit einer Person mutig, mit der anderen eigentlich eher sehr ängstlich, und man passt sich den anderen an, auch den Wünschen der anderen Person, und fühlt sich dann wie verschiedene Personen ein bisschen, wenn man mit unterschiedlichen Menschen ist. Und was es eben auch gibt, ist so dieses Gefühl der inneren Leere, also dass man gar nicht so weiß, was ist eigentlich so ein bisschen mein Kern, was macht mich aus. Und diese innere Leere wird halt eben dann auch oft versucht mit Beziehungen oder auch mit eben spannenden Sachen zu füllen oder starken Reizen, wie auch eine Selbstverletzung zum Beispiel ein starker Reiz ist, oder gefährliche Dinge tun.
Gibt es dann unterschiedliche Ausprägungen der Erkrankung?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil es eine große Range gibt von Ausprägungen. Das kann auch eine Persönlichkeitsakzentuierung sein, wo man ein bisschen unsicher ist, wer man ist, vielleicht auch ein bisschen sensibler, emotional, mehr schwankt als andere Menschen, vielleicht auch mal sehr wütend wird oder auch sich selbst verletzt, aber dass eigentlich nur wenige Krisen gibt und die meistens dann auch gar nicht so schlimm sind und man auch ein gutes Funktionsniveau prinzipiell in Beziehungen hat oder auch bei der Arbeit. Und auf der anderen Seite, auf dem anderen Extrem, gibt es sehr konifizierte Patientinnen und Patienten, wo man sieht, dass sie nicht in ein Arbeitsleben integriert werden können, sehr viele Klinikaufenthalte haben, starke Krisen, viele Selbstverletzungen, Suizidversuche, Drogenabhängigkeiten, teilweise auch eben so psychotische Dekompensationen. Also diese Range ist sehr groß. Und es gibt auch sehr große Unterschiede, ob man eher so ein bisschen internalisierend ist, also eher ein ruhiger Typ. Es gibt ganz unscheinbare Borderlinerinnen, Borderliner, und es gibt sehr laute, die auch Aufmerksamkeit suchen, indem sie auffällig sind, die sich auch auffällig kleiden. Andere wiederum sind eher blass. Also das Erscheinungsbild ist sehr unterschiedlich und es gibt auch eine Aussage, dass es 256 Möglichkeiten gibt, diese Kriterien der Borderline-Persönlichkeitsstörung zu erfüllen. Und das sind nur die harten Kriterien, aber es gibt noch so viele Möglichkeiten von Komorbiditäten, sodass das Bild sehr, sehr unterschiedlich sein kann.
Und wann wird die Erkrankung dann gefährlich?
Ja, gefährlich wird es dann, wenn das Leben in Gefahr ist. Und die meisten Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung unternehmen im Laufe ihres Lebens mindestens mal einen Suizidversuch, oft auch öfter. Und diese geschehen oft impulsiv, also nicht so geplant. Und aus einem tiefen Gefühl, einem momentan tiefen Gefühl der Hoffnungslosigkeit heraus, und sie enden oft nicht tödlich. Zum Glück. Also es gibt wirklich viele Versuche, aber eigentlich im Vergleich dazu wenig erfolgte Suizide. Und trotzdem haben Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung ein ähnlich hohes Risiko wie Menschen mit einer Schizophrenie. Insgesamt kann man sagen, dass Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung befinden sich durch ihr intensives Erleben und durch die dysfunktionalen Regulationsversuche eben mit Suchtverhalten, Selbstverletzungen, Essstörungen, auch Risikoverhalten, auch je nachdem sexuelles Risikoverhalten, oder in einem gefährlichen Bereich. Und deshalb ist es sehr sinnvoll und nötig, kann man sagen, dass man die Störung therapiert.
Wir haben jetzt schon ein gutes Bild davon bekommen, wie sich Borderline äußern kann. Aber wie entsteht diese Erkrankung überhaupt? Oft hört man, dass Menschen mit Borderline besonders sensibel sind. Gleichzeitig berichten viele Betroffene von belastenden Erfahrungen in ihrer Kindheit oder Jugend. Zum Beispiel von emotionaler Vernachlässigung, Gewalt, instabilen Beziehungen oder traumatischen Erlebnissen. Wie entsteht eine Borderline-Persönlichkeitsstörung?
Ja, dazu gibt es nicht so eine ganz eindeutige Antwort. Und man hilft sich dann eben mit Modellen, also konkret dem biosozialen Modell. Und dieses besagt, dass sich die Entwicklung der Borderline-Persönlichkeitsstörung aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt. Einerseits eben die genetische, weil einfach gewisse Menschen von Natur aus sensibler sind oder eben impulsiver auf Stress reagieren. Und was beim Biologischen auch noch drin ist, ist zum Beispiel auch, was war vorgeburtlich, also gab es irgendwie Konsum der Eltern, was natürlich auch einen Einfluss hat auf die Entwicklung. Aber dann gibt es auch eben die sozialen Komponenten, und da ist vor allem zu nennen diese frühen Beziehungserfahrungen, die man hat, also dass die Bezugspersonen, also vor allem die Eltern, aber auch eben das nahe Umfeld, die Geschwister, dass diese instabil sind oder unberechenbar oder in unberechenbaren und schwierigen Verhältnissen leben, was auch wichtig ist, viele Umzüge, Probleme bei der Arbeit, im Finanziellen, was alles als Stress verursacht. Und da kann Gewalt reinspielen, da können Traumata reinspielen, auch dass die fehlende emotionale Spiegelung, das kann man sich gut vorstellen bei depressiven Eltern, die gar nicht so richtig auf die Kinder reagieren können, weil sie einfach gar nicht so präsent sein können durch die Depression zum Beispiel. Und das sind eben so verschiedene auslösende Faktoren, die es vor allem in der Kindheit, aber auch in der Jugend gibt. Also Stress, Verlust, auch Trennungen und Unsicherheiten.
Du hast es eben auch Traumata genannt. Kann Borderline auch ohne Trauma entstehen?
Ohne Trauma im engeren Sinne, ja. Aber wir sprechen eben auch so von Bindungstraumatisierung, also dass man nicht so eine richtige Spiegelung bekommt oder dass irgendwie ein bisschen konflikthaft ist und dass jetzt welche Übergriffe gegeben hat, oder Vernachlässigung ist ein großes Thema, oder dass man sich eben emotional vernachlässigt fühlt. Also was eben wichtig ist, sind diese verlässlichen emotionalen Rückmeldungen, die man bekommt, und wenn man die nicht hat, kann es schwierig werden für die Entwicklung. Und es gibt vielleicht Menschen, die keine solche Bindungstraumatisierung hatten und eine Borderline-Persönlichkeitsstörung entwickeln, aber die sind mir noch nicht untergekommen bisher.
In welchem Alter zeigen sich denn die ersten Symptome typischerweise?
Ja, typischerweise zeigt sich das in der Pubertät. Das ist ja eine Zeit, wo sich sehr viel verändert, hormonell, aber auch körperlich. Und das ist auch für Menschen, die eine normale Entwicklung durchmachen, eine sehr schwierige Zeit, die viel mit Unsicherheit und Identitätsfindung zu tun hat. Und wenn man dann Menschen hat, die schon sowieso ein unsicheres Selbstbild haben oder unsicher sind in Beziehungen, auch in der Beziehung zu sich selbst, zum eigenen Körper, dann kann es sehr viel schwieriger werden und dann zeigen sich eben dann nachdem Symptome wie Selbstverletzungen oder eben auch die erste Beziehung, wo man dann auch sieht, wo sich Beziehungsprobleme zeigen, ja, man wieder verlassen wird und so. Und das ist dann ganz schwierig. Es kann aber auch sein, dass eben gewisse Symptome schon auch in der Kindheit kommen. Also es gibt auch schon suizidale Kinder. So.
Gibt es dann Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
Ja, das ist so ähnlich bei anderen psychischen Erkrankungen, dass Frauen in der Regel mehr internalisieren, also zum Beispiel Aggressionen nicht nach außen rauslassen, sondern eher nach innen, also über eine Depression zum Beispiel oder über Selbstverletzungen, und Männer eher externalisieren, also eher über impulsives Verhalten zeigen, auch über Gewalt oder über Konsum.
Da stellt sich auch die Frage, ob bei Männern Borderline möglicherweise häufiger auch übersehen wird.
Ja, es wird auf jeden Fall weniger diagnostiziert und das Verhältnis ist so, dass ein Drittel Männer diagnostiziert werden, zwei Drittel Frauen, und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass Frauen ein stärkeres Hilfesuchverhalten haben, also eher in Therapie gehen und dann eben auch diagnostiziert werden. Und das sehr gut sein kann, dass Männer mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung eher übersehen werden und eben auch keine Hilfe dann bekommen.
Du hast jetzt ja schon gesagt, eben die Erkrankung beginnt meistens in der Pubertät. Wie verändert sich die Erkrankung denn dann im Laufe des Lebens?
Ja, es ist so eine Sache, wo es ein bisschen eine Regel gibt, aber auch mit vielen Ausnahmen. Die Regel ist, dass man im zunehmenden Alter, wie jeder Mensch, wird man etwas ruhiger. In der Jugend ist man etwas wilder, und das garantiert aber nicht, dass das, wenn man die Problematik unbehandelt lässt und sich nicht damit auseinandersetzt, dass dieser Prozess einfach passiert. Was auch ist, ist, dass die Symptomatik sich verändert. Also ist es in der Jugend eher vielleicht impulsiver, hat es mehr mit Konsum zu tun, verschiebt sich das im Alter eher auch hin zu mehr Schmerzsymptomatik zum Beispiel, die dann mehr auftaucht. Oder auch der Depression.
Ich habe bei der Vorbereitung dieser Folge einen Online-Selbsttest angeschaut und war überrascht, wie direkt die Fragen formuliert waren. Zum Beispiel ging es um impulsives Verhalten, Selbstverletzung oder starke Angst vor dem Alleinsein. Und ich hatte das Gefühl, wer nicht betroffen ist, beantwortet vermutlich viele dieser Fragen klar mit Nein. Zum Beispiel, verhalten Sie sich oft impulsiv oder selbstschädigend, etwa durch Alkohol, Drogen, Sexualität, Geld ausgeben oder riskantes Verhalten? Was denkst du, wie sinnvoll sind denn solche Selbsttests überhaupt?
Ja, ich kenne diese Selbsttests im Netz jetzt nicht im Detail. Ich würde einfach sehr darauf achten, wenn man so etwas macht, ist der Anbieter seriös? Also ist es zum Beispiel eine Klinik, die sowas anbietet? Das gibt es, habe ich mal nachgeschaut. Da kann man auf jeden Fall sich mal so ein bisschen ein Bild machen. Was ich aber viel wichtiger finde, ist, dass man, wenn man die Symptomatik sieht oder so ein Bild bekommt, dass man sich auch überlegt, wie leide ich eigentlich darunter? Also wie leiden meine Beziehungen im Moment? Ist das jetzt etwas, was schon länger so ist? Wie leide ich im Beruf? Dass man sich fragt, was ist der Leidensdruck? Und wenn man da sieht, da ist einiges an Leidensdruck vorhanden, dann sollte man professionelle Hilfe aufsuchen, um das weiter abzuklären.
Wie läuft denn eine professionelle Diagnose ab?
Ja, da gibt es mehrere Verfahren. Also es ist ein Zusammenspiel zwischen Selbstfragebögen und auch klinischen Interviews. Und was ich vor allem herausheben will, ist auch der klinische Eindruck. Also welche Verhaltensweisen sind zu beobachten? Also wie tritt zum Beispiel der Patient oder die Patientin mir jetzt als Behandler oder aber auch anderen Menschen entgegen? Und das ist der große Vorteil, den wir in der Klinik haben, dass wir die Menschen halt 24 Stunden erleben in ihrem Alltag und wie sie mit anderen Menschen und mit uns umgehen, und können so sehr viele Informationen sammeln und ein gutes Bild bekommen.
Ist Borderline vergleichsweise leicht zu erkennen?
Ja, das ist so eine Frage, wo ich glaube, ich eine Deformation professionell habe, weil ich mich da die ganze Zeit damit auseinandersetze. Und daher würde ich sagen, manchmal ist es sehr deutlich und klar. Es gibt so ein bisschen so typische Muster, wo es einfach ist. Und dann auf der anderen Seite ist es schwierig, weil es eben auch sehr viele Komorbiditäten geben kann. Also Begleiterkrankungen wie zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung oder ADHS oder Autismus, wobei eben auch noch eben die Sucht und Depressionen, alles spielt da rein. Und deshalb ist es manchmal schwierig. Also ich würde sagen, es ist ein ganz klares Jein.
Borderline trifft oft gemeinsam mit anderen psychischen Erkrankungen auf. Welche sind das denn typischerweise?
Ja, also die meisten Patientinnen, die zu uns in die Klinik kommen, kommen erstmal mit einer Depression oder mit einer Anpassungsstörung, weil etwas Schwieriges passiert ist und auf das reagieren sie, je nachdem eben mit Depression, Angst oder je nachdem auch Sucht. Und eben, das heißt, Abhängigkeitserkrankungen sind oft anzutreffen, aber auch zum Beispiel Transgender-Thematik ist ganz oft auch dabei, Essstörungen, Traumafolgestörung, ADHS und auch leichte Formen von Autismus. Und was auch noch ein bisschen schwierig macht, ist die Frage von Intelligenz. Also je tiefer die Intelligenz ist, desto öfter kommen auch Impulsstörungen zum Beispiel vor. Und das ist auch manchmal schwierig zu unterscheiden.
Wann sollte man sich dann Hilfe holen?
Ich würde sagen, lieber zu früh als zu spät. Und ich weiß, dass du die Frage nicht genauso gemeint hast, aber ich glaube, das ist wichtig, weil sobald es einen Leidensdruck gibt und das Funktionsniveau zum Beispiel bei der Arbeit sinkt und es immer wieder zu ähnlichen schwierigen Konflikten kommt, zum Beispiel in Beziehungen, würde ich empfehlen, Hilfe aufzusuchen. Weil das Gute ist, dass Psychotherapie ist bei Borderline sehr wirksam. Und je früher man anfängt, also je früher im Leben man anfängt, desto besser ist das für die Prognose. Und umso früher kann man ein selbstbestimmtes Leben führen.
Und was bietet die PBL dann den Betroffenen konkret an?
Die PBL bietet auf verschiedensten Ebenen etwas an. Also es gibt einerseits eben die Ambulatorien, wie zum Beispiel das Zentrum für psychische Gesundheit in Binningen oder auch in Münchenstein oder Liestal, wo man Abklärungen, aber auch ambulante Psychotherapie haben kann. Da gibt es verschiedene Tageskliniken und bei akuten Krisen kann man sich bei der zentralen Aufnahme in Liestal melden, wo man gegebenenfalls eine Krisenintervention haben kann, stationär oder im Home-Treatment. Und für das strukturierte stationäre Behandlungsprogramm, das wir auf der Station A5 anbieten, also das geht in der Regel 12 Wochen und bietet ein integriertes Behandlungsprogramm an, das aus psychoanalytischen und verhaltenstherapeutischen Elementen besteht. Das Stichwort wäre da DBT, diese dialektische behaviorale Therapie. Und wenn man sich für das interessiert, kann man sich auch bei der zentralen Aufnahme melden. Und wir bieten jetzt auch neu in unserem Schwerpunkt Psychosomatik und psychosoziale Therapien auch die sogenannte integrierte Behandlung für Menschen mit Identitätsstörung, kurz IBIS, an. Und das ist ein Programm für Menschen, die in den letzten Jahren das psychiatrische System sehr stark genutzt haben, also mehrere Aufenthalte gehabt haben, wo es in eine Richtung Chronifizierung gehen kann. Und das ist ein intensives Programm, wo wir auch versuchen, die Menschen ein selbstbestimmteres Leben zu unterstützen.
Um das etwas greifbarer zu machen, würde ich gerne mit dir ein anonymes Fallbeispiel anschauen. Du hast mir im Vorfeld gesagt, dass Borderline eine Besonderheit hat. Das Wesentliche zeigt sich oft nicht nur in einzelnen Symptomen, sondern vor allem in Beziehungen. Deshalb erzählt dieses Beispiel nicht nur die Geschichte einer Person, sondern macht auch sichtbar, wie sich die Erkrankung im Kontakt mit anderen Menschen zeigen kann. Hannah ist 22 Jahre alt und kommt in einer depressiven und suizidalen Krise zur PBL. Auf den ersten Blick wirkt sie wie eine junge Frau, die ihr Leben gut im Griff hat. Sie arbeitet in einem Altersheim, wird von Kolleginnen und Kollegen geschätzt und hat bereits Verantwortung als Berufsbildnerin übernommen. Sie ist kontaktfreudig, engagiert, direkt und tritt meist selbstbewusst auf. Wenn man genauer hinschaut, zeigt sich jedoch eine andere Seite. Hannah wächst als Einzelkind bei ihrer Mutter auf, der Kontakt zum Vater bricht kurz nach ihrer Geburt ab. Die Mutter kämpft immer wieder mit psychischen Problemen und Alkoholmissbrauch. Mal ist sie liebevoll und fürsorglich, dann wieder emotional kaum erreichbar oder reagiert mit Härte. Schon früh lernt Hannah, auf sich selbst aufzupassen und gleichzeitig Verantwortung für ihre Mutter zu übernehmen. Bereits als Jugendliche hat sie Mühe, mit starken Gefühlen umzugehen. Sie entwickelt Essanfälle, verletzt sich zeitweise selbst und erlebt Beziehungen oft sehr intensiv. Freundschaften bedeuten ihr viel, manchmal investiert sie sich bis zur Selbstaufgabe. Gleichzeitig brechen Beziehungen immer wieder abrupt ab. Auch ihr Selbstbild schwankt stark. Oft weiß sie nicht genau, wer sie eigentlich ist und wohin sie im Leben möchte. Lange Zeit geht Hannah nicht in Therapie. Immerhin erlebt sie sich selbst meistens als stark und spricht nicht gerne über ihre Schwierigkeiten. Doch mit zunehmender Verantwortung im Berufsleben und den anhaltenden Konflikten mit ihrer Mutter gerät sie immer mehr an ihre Grenzen. Sie entwickelt Panikattacken, zieht sich zurück, geht nicht mehr zur Arbeit und leidet unter einer zunehmenden inneren Leere. Schließlich schreibt sie einer Freundin, dass sie nicht mehr leben möchte. Diese ermutigt sie, sich Hilfe zu holen, und so kommt Hannah freiwillig in die Klinik. Doch wird schnell deutlich, dass hinter der akuten Krise mehr steckt als nur eine vorübergehende Belastung. Hannah selbst sagt, dass sie verstehen möchte, woher ihre starken Gefühle und Wutausbrüche kommen und wie sie lernen kann, besser mit ihnen umzugehen. Lucius, jetzt ist Hannah auf der Station A5 angekommen. Was passiert ab diesem Zeitpunkt? Du hast mir im Vorfeld von einer Situation mit Hannah erzählt, die auf den ersten Blick fast banal wirkt. Es ging um eine Zimmernachbarin und Schlafprobleme, und trotzdem entwickelte sich daraus innerhalb kurzer Zeit eine sehr zugespitzte Situation. Kannst du uns erzählen, was damals passiert ist?
Ja, das ist eine sehr eindrückliche Situation, die da passiert ist. Hannah hat sich da immer wieder beklagt, dass sie nicht schlafen könne, eben weil diese Zimmernachbarin einen unruhigen Schlaf hatte und laut war und sie einfach nicht zur Ruhe kam. Und es hat dann immer gesagt, es würde ihr schlechter gehen und auch sogar suizidal werden würde, weil sie es nicht mehr aushält. Und da es einen Austritt gab auf der Station, konnten wir dann ihrer Zimmernachbarin ein Einzelzimmer geben. Und so bekam Hannah eine neue Zimmernachbarin, von der wir uns natürlich erhofften, dass sie etwas ruhiger wäre. Es hat sich aber gezeigt, dass diese Zimmernachbarin schnarchte. Und am nächsten Tag, als Hannah wieder eine unruhige Nacht hatte, kam sie auf die Pflege zu und sagte, ja, es geht so nicht und man muss irgendwas machen. Die Pflege war auch ganz beunruhigt und kam auf mich zu und sagte, dass man da was tun müsste. Und ich habe gesagt, ja, wir machen dann am Nachmittag ein Gespräch. Ich habe das ein bisschen abgewiegelt. Und dann plötzlich am Nachmittag, eine Stunde bevor dieses Gespräch gewesen wäre, hatten wir eine Sitzung im Team, und dann kam eine Pflegerin rein und meinte, ja, jetzt ist diese Hannah, die ist ganz ungehalten und verzweifelt und die will jetzt austreten, sofort jetzt. Und ich wusste ja, dass da so eine Suizidalität im Raum ist, eine fragliche. Und ich habe dann gesagt, ja, jetzt muss ich mir zuerst die Sitzung fertig machen und ich würde dann nach mit ihr sprechen, soll doch bitte noch kurz warten. Das hat sie dann noch gemacht. Und ich kam dann ins Gespräch und sie zeigte sich wirklich sehr leidend und meinte, ja, sie hält es nicht mehr aus. Und wenn man jetzt nichts machen kann, zum Beispiel ihr ein Einzelzimmer geben, dann würde sie jetzt halt eben austreten. Ja, dann trete ich halt aus. So, und ich war so, ja, okay, aber wenn sie jetzt austreten, sie haben jetzt gerade erst mit der Therapie angefangen und es ist auch schwierig, sie jetzt so gehen zu lassen, wenn sie mir nicht sagen können, dass sie sich nicht antun. Sie, ja, ja, ist doch dann auch egal. Und dann kam ich in einen Clinch, weil ich wollte einerseits nicht jetzt die ganze Station auf den Kopf stellen, um ihr ein Einzelzimmer zu geben. Und auf der anderen Seite konnte ich sie so auch nicht gehen lassen. Und sie war wirklich sehr angespannt und auch wütend. Und ich habe dann gesagt, ich muss jetzt mal kurz raus. Ich muss mir mal kurz ein paar Gedanken machen, was ich machen könnte. Habe auch überlegt, ja, vielleicht auf eine andere Station mal für eine Nacht in ein Einzelzimmer. Die haben vielleicht Platz. Habe mich da mit einem Kollegen kurz geschlossen. Und als ich mit ihm telefoniert habe, um zu überlegen, was wäre jetzt sinnvoll, hörte ich plötzlich ein dumpfes Geräusch an der Wand, weil das Gesprächszimmer, wo Hannah war direkt neben dem Stationszimmer. Und ich hatte dann die Vermutung, dass sich den Kopf an die Wand schlägt. Und habe die Pflege gebeten, doch mal zu gucken und das irgendwie zu beruhigen. Es war dann auch tatsächlich so, dass genau das der Fall war. Und ich habe dann gemerkt, ja, nein, eigentlich hatte so ein Geistesblitz, ich muss irgendwie auf sie eingehen, also sie ernst nehmen in ihrem Leiden und auf der anderen Seite also zeigen, dass ich da bin und ihr Sicherheit geben. Und auf der anderen Seite muss sie auch was zumuten. Sie ist ja einfach jetzt in einem Krankenhaus und da gibt es nicht alles, was sie jetzt gerade will und braucht. Und habe dann gedacht, anstatt sie jetzt eben zu sagen, ja, dann schlafen sie halt mal eine Nacht auf dem Sofa, dass sie mehr geschützt ist, könnte sie ihre Matratze nehmen und eine Nacht im Gesprächszimmer übernachten. Und da war sie so ein bisschen unzufrieden, aber konnte sich darauf einlassen, also auf diesen Kompromiss. Und wir haben ihr auch geholfen, die Matratze rüberzunehmen. Und sie ging dann auch sehr schnell ins Bett. Das war da irgendwie was sehr Anrührendes, wie sie so in ihrem Pyjama, also wie so ein Kind, da so rüberging und dann so, okay, jetzt gehe ich halt mal so schlafen. Und sie hat dann auch sehr früh geschlafen. Ja, und am nächsten Tag hat sie sich dann noch entschuldigt für das Drama, wie sie gesagt hat, was am letzten Tag war. Und eine solche Situation hat sich dann auch nicht mehr so zugespitzt.
Was zeigt diese Situation typisch für Menschen mit Borderline?
Ja, sehr typisch ist, dass bei Hannah so ein Gefühl von Verlassensein und Ohnmacht sich reaktiviert hatte und sich dann eben in einer Mischung aus Wut und Verzweiflung gezeigt hat. Also Wut auf uns als Team, dass wir aus ihrer Sicht zu wenig für sie machen, und Verzweiflung, dass sie sich eigentlich mit sich selbst nicht aushält. Man weiß es halt nicht so genau und ich muss halt irgendwie reagieren. Das ist sehr typisch. Und was in der Beziehung passiert und sehr spannend und typisch ist, ist auch, dass ihre Verzweiflung im Team, also im Anderen, viel Unruhe auslöst und wir uns eben genötigt gefühlt haben zu reagieren. Also zu handeln, dass wir in die Handlung kommen und dass sie in dem Moment selbst unfähig ist, sich selbst zu regulieren und ihre Gefühle bei sich zu behalten. Und sie dann eigentlich die Verantwortung für ihren Zustand an das Gegenüber abgibt. Und da sieht man eigentlich eben etwas, was auch so auf eine Art sehr kindlich ist im Funktionieren, wie eben ein Kind, was auch mit seinen Gefühlen nicht klarkommt, braucht das Gegenüber, damit es reguliert werden kann. Und wenn das passiert, entsteht eine Beruhigung. Das ist ganz ähnlich, was in dieser Situation war.
Das heißt, dass es dabei eigentlich um mehr ging als nur die Zimmernachbarin.
Genau, weil die Zimmernachbarin nicht das Problem war. Die Situation hat alte Erfahrungen reaktiviert. Das Leben mutet mir belastende Dinge zu und die Patientin erlebt, dass ihre Bezugspersonen, also das sind dann ja wir, in dem Moment sie zu wenig schützen und sie bekommt dann das Gefühl, dass sie allen egal ist.
Wenn Hannah die Klinik dann wieder verlässt, ist die Behandlung ja nicht einfach abgeschlossen. Wie geht es nach einem stationären Aufenthalt typischerweise weiter?
Ja, wir verstehen den stationären Aufenthalt mehr als Vorbereitung für die ambulante Therapie. Und damit sich eben diese Fortschritte, die in der Selbst- und in der Beziehungsregulation im stationären Rahmen erreicht werden können, dann auch im echten Leben sich festigen können, braucht es unbedingt diese Momente, in denen die Schwierigkeiten im Alltag und in den Beziehungen reflektiert werden können, also eben im ambulanten Rahmen dann. Und oft ist ein direkter Übergang von der Station ins Alltagsleben und Berufsleben überfordernd, weshalb viele Patientinnen und Patienten noch ein paar Wochen als Tagespatienten zu uns kommen oder auch längerfristig als Übergang in eine Tagesklinik gehen. Abgesehen von den ambulanten Therapie gibt es oft auch noch andere Dinge, die beim stationären Aufenthalt aufgegleist werden, wie zum Beispiel eine ambulante Psychiatrie-Spitex oder ein IV-gestütztes Praktikum oder eine neue Wohnform und so weiter. Da wird ganz viel gemacht, was dann umgesetzt wird nach dem stationären Aufenthalt. Und jetzt bei Hannah speziell, die hat ja viele Ressourcen mitgebracht und konnte eigentlich direkt wieder arbeiten gehen nach dem stationären Aufenthalt. Einfach natürlich nicht 100%, sondern so langsam steigernd. Und sie fing auch eine ambulante Therapie an, die sie selbstständig während dem Aufenthalt organisiert hatte.
Kann Borderline denn vollständig wieder verschwinden oder lernt man eher besser damit umzugehen?
Ja, das Ziel einer Therapie ist nicht, dass Borderline verschwindet, sondern dass man einen besseren Umgang mit der Emotions- und Beziehungsregulation findet und auch verstehen lernt, wer man ist, was man braucht und was man will. Und wenn das gelingt, kann es gut sein, dass man die Diagnosekriterien für die Borderline-Persönlichkeitsstörung ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr erfüllt, also remittiert. Und nach 20 Jahren ist dies bei über 90% der Personen, die mal eine Diagnose von einer Borderline-Persönlichkeitsstörung bekommen haben, der Fall. Bei vielen auch sehr viel früher. Und das heißt eben, die Prognose ist eigentlich ziemlich gut. Dabei ist aber auch wirklich zu beachten, dass man, wenn man die Kriterien nicht mehr erfüllt, weiterhin emotional sehr sensibel sein kann und psychische Probleme haben kann. Und deshalb ist es so im Sinne einer Recovery-Orientierung, geht es in erster Linie darum, dass man die Lebensqualität verbessert. Und das geht vor allem, indem man eben dieses dysfunktionale Verhalten reduziert und es eine soziale und berufliche Integration gibt.
Eine Borderline-Persönlichkeitsstörung betrifft selten nur die betroffene Person selbst. Oft leiden auch Angehörige, PartnerInnen oder Freundeskreise mit, weil Beziehungen sehr intensiv sein können und Konflikte emotional schnell eskalieren. Viele Angehörige berichten, dass sie sich zwischen Nähe und Überforderung bewegen. Sie möchten helfen, wissen aber oft nicht wie. Gleichzeitig entstehen schnell Schuldgefühle, Hilflosigkeit oder Angst, etwas falsch zu machen. Wie belastend ist Borderline für Angehörige und Partnerschaften?
Also in der Regel ist es für Angehörige und PartnerInnen wegen der intensiven und impulsiven Beziehungsgestaltung und auch wegen den dysfunktionalen Regulationsversuchen belastend bis auch sehr belastend.
Und was sollten Angehörige tun oder wie sollten sie reagieren, wenn Emotionen dann eskalieren?
Ja, vielleicht so, wie man es ein bisschen im Beispiel von Hannah gesehen hat. Also versuchen, ruhig zu bleiben, aber nicht gleichgültig. Und zu versuchen, zu deeskalieren und das eigene Befinden, zum Beispiel, wenn man Wut hat, das ernst nehmen, ja, und für sich nicht wegschieben. Aber es für einen Moment zurückhalten, ja, und schauen, was braucht die Situation jetzt. Also nicht eskalieren, das ist mal vielleicht so das Erste. Und dann Interesse und Verständnis zeigen für den Betroffenen, was gerade für ihn schwierig ist. Und wenn es eine therapeutische Unterstützung gibt, diese gegebenenfalls hinzuzuziehen. Und in Notfällen die Angebote zum Beispiel der Klinik oder der psychiatrischen Notdienste nutzen.
Sollte man impulsives oder selbstverletzendes Verhalten dann direkt ansprechen, wenn man so etwas beobachtet?
Im Prinzip ja, aber auch im richtigen und geschützten Moment. Also es kann sehr beschämend sein, zum Beispiel in einer Gruppe oder im Familienabendessen zum Beispiel. Und man sollte daher vorsichtig und mit einer eigenen emotionalen Beteiligung das machen. Also zum Beispiel im Sinne von, mir ist gerade aufgefallen, dass du zuletzt oft lange Ärmel trägst und ich habe mich gefragt, warum, weil es ja auch schon Sommer ist und dann ist mir einmal aufgefallen, dass du dich umgezogen hast, dass du eine frische Narbe an deinem Arm hast und das hat mich etwas besorgt. Und ja, ich frage mich, ob du mir erzählen magst, ob ich vielleicht was übersehen habe, ob es dir gut geht, also auch, ob so meine Sorge berechtigt ist. Also so vorsichtig, aber schon auf den Punkt.
Lucius, was möchtest du Menschen mitgeben, die sich selbst als Angehörige oder betroffene Person in dieser Folge wiedererkannt haben?
Ja, versucht immer wieder miteinander zu reden, geduldig zu sein, ja. Sucht professionelle Hilfe auf, auch für die Entlastung von sich selber, aber auch für Angehörige. Und auch wenn es schwierig ist, ich weiß, dass es sehr schwierig ist, ambulante Therapeutinnen und Therapeuten zu finden, bleibt dran, denn je früher ihr versucht, etwas zu ändern, desto besser.
Danke, Lucius, für dieses aufschlussreiche Gespräch. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert diesen Podcast, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Wir freuen uns auch über eure Bewertungen und Feedback. Für mehr Informationen rund um Themen und Angebote schaut auf der Webseite der PBL vorbei oder folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Hier werden auch noch Fotos und Videos hochgeladen und weitere Hintergrundinfos mit euch geteilt. Die Links findet ihr in der Folgenbeschreibung. Danke und bis zum nächsten Mal.